Du sollst nicht funktionieren. Für eine neue Lebenskunst, so heißt das neue Buch von Ariadne von Schirach. Ein Buch über das Genießen, über den Widerstand und über die Liebe und eine Anstiftung, all das zu verteidigen, wofür es sich zu leben lohnt. So die Worte der Autorin in ihrem Vorwort. Ariadne von Schirach ist heute bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Buch ist ja ein ernsthaftes Buch, ein besonders wohltuendes Buch, wie ich finde. Deswegen, viele Intellektuelle flüchten sich ja heute in Ironie und Zynismus. Das kann zwar unterhaltsam sein, ist aber auf Dauer auch etwas schal. Sind Sie eine Idealistin?
Nein. Also ich finde, dass diese ganzen Labels immer einen Teil von dem, was man selbst ist, verfehlen. Also ich glaube, dass der Mensch sich prinzipiell anstrengen muss, dass wir das anerkennen müssen, dass das so ist. Und dieses angestrebte ist natürlich eine Art Ideal, das heißt, dass man vielleicht wirklich ein lebenswertes Leben lebt oder dass man liebevolle Beziehungen hat und dass man sein Dasein als sinnvoll empfindet. Aber ich würde eher sagen, dass wir das immer auch verfehlen. Deshalb bin ich keine Idealistin, sondern eher jemand, der sich dafür interessiert, wie Menschen das anstellen, zu sich zu kommen und wie sie sich auch verfehlen können.
Ihr Buch ist auch ein leidenschaftlicher Appell für ein richtiges, für ein besseres Leben. In mancher Kritik, da klang so durch, ja, das sind doch alles wohlfeile Dinge, die ohnehin jeder weiß. Das waren auch Kritiken, die sehr aggressiv sind, fand ich. Und da hatte ich so das Gefühl, das waren wieder diejenigen, die sagen, okay, jetzt kommen die Weltverbesserer, die wissen ja ohnehin nicht, wie das Leben richtig tickt, oder?
Also ich weiß nicht, wer von uns wirklich weiß, wie das Leben richtig tickt. Ich glaube, das wissen wir alle in Momenten und dann vergessen wir es wieder. Ja? Also es geht nicht um eine Weltverbesserung, sondern es geht um die Frage nach dem richtigen Leben in einer Zeit, in der alle damit beschäftigt scheinen, das bessere Leben zu suchen, also zu optimieren und sich selbst immer weiter anzustrengen für ein immer besseres Bild, eine immer bessere Performance. Und diese Frage nach dem richtigen Leben, die ist ganz alt und die gibt es schon in Griechenland und die ist ganz einfach. Die sagt, wie schaffen wir das? Das, was wir denken und das, was wir sagen, mit dem, wie wir handeln, in Übereinstimmung zu bringen. Das klingt klein, das ist aber gewaltig und daran scheitert man. Aber man scheitert am Richtigen.
Was passiert, wenn das Leben selbst zur Ware wird? Mit dieser Frage beginnen Sie ja Ihr Buch. Was passiert denn, wenn das Leben selbst zur Ware wird?
Also schön ist es nicht. Das Leben dünnt aus. Das Leben oder das Lebendige ist widersprüchlich, komplex, ambivalent, wie jeder Mensch nicht nur das eine ist, sondern immer auch das andere ist. Und etwas in eine Ware zu verwandeln bedeutet, etwas Qualitatives und etwas Quantitatives zu verwandeln. Das heißt, es wird etwas vereindeutigt, es wird lesbar gemacht, es wird vergleichbar gemacht, es ist relational auf alle anderen lesbaren und vergleichbaren Dinge bezogen. Das ist eine Beraubung. Wir kennen das, in so ein ganz alter Spruch, jetzt steckt die nicht in eine Schublade. Ja? Da haben wir das Gefühl, wenn wir einen Menschen auf eine bestimmte Weise beurteilen und nicht sein Werden begreifen auch oder dass er auch anders sein kann, dann haben wir irgendwie an ihm fast gesündigt. Das ist das Problem des Zur-Ware-Machens.
In Ihrem Buch verbirgt sich aber andauernd auch diese Frage, wer ist denn das Ich? Sie fordern uns dazu auf, uns bewusst zu machen, wer wir sind oder wer wir sein sollten vielleicht auch. Heute geht es doch hauptsächlich darum, selbstbestimmt zu leben. Sie sprechen von der Krux des Gottesdienstes am eigenen Bild. Wie meinen Sie das?
Also die Frage nach dem Ich ist natürlich wahnsinnig interessant. Und ich glaube, weil das Ich lebendig ist, ist das Ich nicht eindeutig bestimmbar. Es gibt sogar Philosophen, die sagen, das Ich ist das Nichts. Heidegger sagt, das Ich ist der Platzhalter des Nichts. Weil wenn ich mich jeden Tag frage, wer bin ich und was will ich, kriege ich jeden Tag eine andere Antwort.
Aber bis vor 300 Jahren war das genau bestimmbar. Das Ich war das Geschöpf Gottes. Das war von Gott aus definiert. Da war das nicht so eine Frage. Da hat man sich doch nicht den Kopf zergrübelt. Wer wir sind, wer bin ich?
Das ist natürlich sehr schön, wenn wir eine Erzählung haben, die sagt, du bist das Ich, das Gott gesetzt hat. Jetzt haben wir die Erzählung, du bist das Ich, das Mama und Papa auf die Welt gebracht haben. Vielleicht war Gott ein bisschen beruhigender, aber nicht unbedingt. Ja? Weil es Leute gab, die auch dort gezweifelt haben. Und ich denke, es ist wesentlich brauchbarer für uns anzuerkennen, dass dieses Ich nichts Festes ist. Dass wir einerseits deshalb uns von außen auf eine Weise führen müssen, indem wir sagen, das sind meine Werte, das sind meine Treue, das sind meine Ziele. Und andererseits aber nicht versuchen dürfen, dieses Ich, das uns ja beunruhigt, ist ja furchtbar, in ein Bild zu verwandeln.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, das ist ja interessant. Früher dachten die Menschen, Gott ist mein Schöpfer. Sie sagten, heute denken die Menschen, dass ich ist derjenige, der von Mama und Papa zur Welt gebracht wird. Was hat das zur Folge? Also fange ich an, darüber nachzudenken, ja, über meine Erziehung, über meine Kindheit, über meinen Vater und Mutter und dann geht dieses Psychologisieren los und dann bin ich beim Therapeuten.
Also das ist natürlich ein sehr falsch verstandenes, aber sehr häufiges Psychologieverständnis. Unsere Eltern sind die ersten, von denen wir das auf der Welt sein lernen. Und wir lernen das auf eine bestimmte Weise. Wir nehmen zum Beispiel mit, wie die mit Angst umgehen. Was haben die da für so Verdrängungsmechanismen? Ein bisschen hysterisch oder ein bisschen zwanghaft. Und es kann sehr klug sein, wenn man sich das mal anschaut und dadurch eine größere Freiheit bezüglich seiner eigenen Ausstattung gewinnt. Aber dass mit der Selbsterkenntnis das Glück einhergeht, das hat noch nie ein Philosoph gesagt. Das sagen nur Idioten. Wie sollte das denn sein? Ich erkenne mich selbst und ich erkenne eigentlich Fehlbarkeit. Es ist eine schöne Demütigkeit immer vor Gott gewesen, besonders vor dem alttestamentarischen Gott, dass wir immer schon gesündigt haben, ja? Bevor Jesus auf die Welt kam und das auf sich nahm. Aber dieses Modell, auf eine gewisse Weise inadäquat zu sein oder auch nicht bestimmbar und nun eben trotzdem liebenswürdig und trotzdem nicht gerettet werden müssen durch ein Außerhalb, ja? Zum Beispiel, mir hilft es immer, wenn ich einen anderen Menschen treffe, der auch so komisch ist, weil er halt auch ein Mensch ist. Und dann trösten wir uns gegenseitig. Das sind für mich die irdischen Gottesdienste, die ich
bevorzuge. Also wenn Sie gefragt werden, wer sind Sie, wer ist Ihr Ich, dann würden wir sagen, ja, ich bin komisch.
Ja, mein Gott, das ist schon wieder so plakativ und eitel fast, ja. Aber ich würde sagen, ja, was würde man sagen? Also ich bin ich zum Beispiel, ja. Tautologie und raus aus der Nummer. Ich finde sozusagen, dass man einen Menschen eben nicht dadurch beschreiben sollte, wer er ist, sondern durch das, was er tut.
Die wahren Glücksmomente im Leben gingen meist damit einher, von sich und seinem Ego Abstand zu nehmen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wie kann das denn gelingen?
Also wenn wir uns vorstellen, dass Ego eine Art Konstruktion ist, durch die das Ich versucht, sich in ein Bild zu verwandeln. Also sowas, was jemand auf Facebook postet, ist nur Ego eigentlich. Ja, das sind Bilder von sich, genauso wie der Lebenslauf. Ich meine, welcher Mensch ist denn sein Lebenslauf? Ist ja komplett verrückt. Dieses Ego ist aber, hat eine Art Festsetzungskraft, ja? Und dann kann ich auch nichts anderes mehr sein. So, wie kommt man davon weg? Das sind natürlich Erfahrungen von Passivität. Also in der Liebe, im Genießen, auch im Rausch ist ja ein Moment, wo diese Selbsterzählung, wo ich aufhöre, mir sicherheitshalber ständig zu erzählen, wer ich bin, nachlässt.
Ich erzähle mir ständig, wer ich bin. Ich bin ja eben nicht nur derjenige, der in Facebook auftritt, die Facebook-Person. Ich bin auch derjenige, der mit meiner Partnerin, meinem Partner zusammen ist. Ich bin derjenige, der im Beruf funktioniert. Ich bin derjenige, der abends sich besäuft. Ich bestehe ja aus 25 verschiedenen Ichs. Wenn ich die jetzt alle wegnehme, wenn ich die alle streiche, was bleibt denn dann übrig?
Ein nackter Jubel. Das war ein Gedicht, ja? Also der freie Mensch hat Momente des Nackt- und Namenlosseins. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Wald spazieren gehe, ist jetzt auch so die Jahreszeit, ja? Also es gibt einen Moment, nach einer Weile des Gehens, hör diese Selbsterzählung auf. Ja? Und ich will nicht sagen, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen mir und dem Wald, aber ich erzähle weder mir noch dem Wald, wer ich bin. Und das ist eine Art große Erleichterung. Ja? Genauso wie wenn ich jemandem intensiv zuhöre, dann bin ich nur noch dieses Ohr. Das bedeutet, es gibt in einer Zeit auch die Überbezeichnung, wo wir nicht nur sehr viele Rollen spielen, sondern alle haben auch Namen und Etiketten, einen Punkt, wo wir Namenlosigkeit genießen. Das hat auch was mit der Liebe zu tun. Also um Gottes Willen, wenn ich da mir in allen Situationen immer erzähle, wer ich bin, dann komme ich einfach nicht weiter.
Aber ich fühle mich doch auch als ich, wenn ich mich durch jemand anders verstanden fühle.
Ja, das ist die Frage, ob das ein Gefühl von innen ist. Ja, also im Sinne sozusagen, ich habe auch das Gefühl, am wahrsten sehen mich die Augen eines anderen, der mich liebt oder der mir nahe ist, der mich gut kennt und der sozusagen in diesem Zwischenraum zwischen uns ich auf eine Weise zur Erscheinung komme. Aber sonst sind das Erfahrungen, wenn, also zumindest wenn ich sehr gut zuhöre, hört auch diese Erzählung auf. Ja, also ich bin einfach dann, ich bin das Hören.
Ihr Buch handelt auch von der Möglichkeit der Liebe und hier meinen Sie die, ja, man kann es auch so nennen, etwas abgenutzter Begriff, verantwortungsvolle Partnerschaft zweier Menschen. Kann die denn heute überhaupt noch gelingen oder reicht ein Partner immer nur für einen Lebensabschnitt und für einen anderen Lebensabschnitt passt dann eben ein anderer Partner besser? So teilt sich das doch heute auf im Leben.
Ja, es wird halt alles so aufgeteilt und ich bin für eine Daseinskomplizenschaft. Für mich, die alles umfasst, ja? Wir müssen das Helle und das Dunkle, wir müssen alles irgendwie mit allem sprechen und alles irgendwie auf alles antworten. Und deshalb ist für mich die Liebe nicht eine exklusiv aufgelöst in der Partnerschaft, gerade gar nicht, ja? Sondern es ist eigentlich eine Haltung zur Welt, eine einschließende, eine bejahende, ein Gefühl, dass mir eigentlich nichts fremd ist. Das wäre eine große Liebe, wenn man sagt, ja, ich könnte wirklich auch dieser oder dieser andere sein. Die verantwortungsvolle Partnerschaft, das ist ein Wort, das ist wirklich zu belastet. Also erstens, was für ein Albtraum, wenn ein einzelner Mensch mir die ganze Welt sein muss. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die wir der Liebe angetan haben. Ja? Ich glaube wirklich, diese liebevollen Beziehungen sind eine Weise, wie wir miteinander umgehen. Wenn es nur ein einziger ist, dann ist er natürlich auch abnutzbar. Dann passt er zu so einer bestimmten Phase. Und wenn er nicht mehr passt, dann wird er halt ausgetauscht oder vielleicht sogar immer was Besseres noch gesucht. Und das andere sind Beziehungen, die sich über die Jahre vertiefen. Ich habe so ein Seminar über Liebe gegeben in einem letzten Semester und dann gemerkt, dass eigentlich diese romantische Liebe, so mit Kitsch, ja, die hat alle anderen Formen der Liebe gekapert. Also auch im Christlichen gibt es die Agape oder die Caritas, es gibt die Philia. Im Griechischen ist es die Freundesliebe, während die Caritas die Wohltätigkeit ist und die Agape die Liebe des Menschen zu Gott. Und zu sagen, also wir haben eigentlich viele Formen der Liebe, die das Leben bereichern, weil sie positive Beziehungen ermöglicht. Und jetzt gerade gibt es ja nur noch diese romantische Liebe, für die man sich durch Selbstoptimierung qualifiziert. Ja? Wenn man dann endlich schick genug ist und so, dann versucht man das auf dem Markt. Und wenn man dann endlich jemanden hat, dann ist man eigentlich auch für immer glücklich. Und dass Liebe Arbeit ist und Ermöglichung und Aushalten.
Das Aber Liebe ist nicht. Arbeit, das klingt auch immer so ein bisschen seltsam. Romantische, leidenschaftliche Liebe ist doch nicht schlimm.
Ich glaube, dass das Wichtige in all diesen Dingen darin besteht, dass wir immer den Punkt verfehlen, wenn wir nur eine Seite sehen. So, also eine romantische Liebe, die Dauer hat, bedarf einer Arbeit. Ganz einfach, aber es hat beide Elemente. Es ist kein unangenehmes, schwitzendes sich auseinandersetzen, sondern es ist ein Versuch, immer wieder neue Begegnungen zu finden.
Also ich stelle mich so ein bisschen an den Begriff Arbeit. Das hört sich an, ich möchte dafür bezahlt werden oder sowas.
Aber was wollen wir sonst sagen? Da haben wir wieder das Sprachproblem. Ja? Wie wollen wir denn über alles reden? Ich sage das, weil das der französische Philosoph Alain Badiou gesagt hat in seinem wunderbaren Buch Lob der Liebe. Das ist ein sehr vernünftiges, leidenschaftliches und großes Buch. Eine Verteidigung auch der Möglichkeit der romantischen Liebe. Und er sagt, es muss etwas sozusagen, was immer wieder erobert werden muss an den verschiedenen Punkten, die eine Partnerschaft durchgeht. Das finde ich schön. Nehmen wir das erobern. Lassen wir das arbeiten.
Die Liebe ist das eine, der Tod ist das andere. Sie warnen auch in Ihrem Buch davor, den Tod zunehmend zu tabuisieren, wie es in unserer Gesellschaft passiert. Was ist daran denn gefährlich?
Das ist ja schon so, dass die Religion auch immer vor allem die Rolle hatte, den Menschen darüber zu trösten, dass er sterben muss. Weil das wirklich schrecklich ist, dass wir sterben müssen. Und mit dem eigentlich Verschwinden der Religionen oder ihres Einflusses sind wir alleine mit unserer nackten Endlichkeit. Und das ist etwas, was wir eigentlich verdrängen wollen. Und das Interessante an diesem Ego und an diesen ganzen Bildwerdungen ist, dass diese Bilder unsterblich wirken. Ja? Also ein Bild ist genau das, was der Zeit enthoben ist. Und die Gefahr besteht darin, sein Leben komplett zu verfehlen. Also irgendwann muss man nämlich doch sterben und dann hat man gar nicht richtig gelebt. Das heißt, man hat sich nicht getraut, Beziehungen einzugehen. Man hat nichts gelernt von der Welt und nichts hinterlassen auf der Welt. Man hat nicht geliebt und man hat nicht gewagt und man hat nicht genossen und man hat auch nicht gelitten. Und ist auch nicht saublöd gewesen. Ich finde, das wird viel zu wenig gesagt, dass das auch zum Leben dazugehört.
Ja? Wie halten Sie es aus, diesen Gedanken, dass Sie sterblich sind, weg, verschwunden, nichts mehr da? Was tröstet einen, wenn man daran denkt? Es tröstet einen dann nichts.
Also mich tröstet das Gefühl, dass ich gelebt habe. Mich tröstet das Gefühl meiner Ansammlung von Leben, von Dingen, die ich gesehen habe, von der Schönheit der Welt, von der Liebe, von all dem. Und das Gefühl, dass ich gelebt habe, ist für mich tröstlicher als die Angst vor dem Vergehen müssen.
Haben Sie nicht manchmal so ein bisschen Sehnsucht nach Ewigkeit, dass da doch mehr sein könnte? Ich meine jetzt nicht die Ewigkeit im Überleben in Ihren Büchern oder in dem Werk, was man auf Erden hinterlassen hat. Das ist ja auch nur Tand und Alltagskram. Aber eine Sehnsucht nach Ewigkeit, dass da noch mehr sein könnte und nicht der Faden abgeschnitten wird, wenn wir sterben?
Also wer schon mal richtig gut geschlafen hat, der weiß, dass es nicht so schlimm ist.
Der Mensch ist aus krummem Holz gemacht, das hat Kant gesagt. Sie schreiben in Ihrem Buch weiter, wir brauchen einander nicht nur, um zu schmusen und zu sprechen und den Atem zu teilen, sondern auch als handfesten Halt, so wie zwei schiefe Bäume sich stützen, als ob wir nicht wüssten, dass wir alle seltsam und komische Bedürfnisse haben. Ist das auch ein Appell an mehr Gelassenheit im Umgang miteinander?
Natürlich, und also mehr Schmiegen, ja, und mehr Verständnis. Das heißt, wenn wir alle eine Art Ich besitzen, das eigentlich immer fragwürdig ist. So sein kann man sich an einen festen Punkt außerhalb wenden, der das setzt. Oder man kann sagen, gut, ich stütze mich an einen anderen, der auch diese Probleme hat. Und ich denke, dass eine Einsicht darin, dass wir nicht nur alle nicht perfekt sind, sondern auch diese ganzen negativen Gefühle haben, die wir alle nicht unbedingt bewältigen. Ja, also die Freiheit des Menschen ist es wirklich, schlechte Laune zu haben, wenn alles wunderbar in Ordnung ist. Ja, und dann noch so blöd im Bett zu sitzen und alles zu hassen. Und die Freiheit besteht darin, dass das nicht psychologisch gedeutet werden muss. Ja?
Aber sondern, die Freiheit besteht auch darin, gute Laune zu haben.
Natürlich. Ja. Was mir am meisten Sorgen gemacht hat, von allen Dingen, und das war so ein Buch, das habe ich wegen Sorgen geschrieben, war, dass die Stimmung in der Welt so verkniffen wird. Ja? Wenn das Leben zur Ware gemacht wird, dann werden wir alle Krämer. Und Krämer sind klein. Ja? Es ist klein und berechnend und es ist unfroh. Und ich glaube, so etwas Frohes, ja? Etwas Frohes und Schönes, das ist etwas, wofür es sich unbedingt zu leben lohnt. Und wenn man genug davon auch hat, dann kann man es auch wieder gehen lassen.
Ja? Auch was unvernünftig Frohes.
Oh ja. Und dann der Rausch und die Leidenschaft und der Überschwang und genauso natürlich so etwas wie Mitgefühl oder Weisheit. Das sind Dinge, die uns auch in irdischer Weise das Leben orientieren und nach einer Weise ausrichten, die uns nicht erdrückt, sondern erhebt.
Sie beschreiben viele Irrwege in Ihrem Buch, Irrwege, die wir heute beobachten können, auch an Mitmenschen. Sie geben da viele schöne Beispiele. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich diese Irrwege dann doch nicht durchsetzen und wir unvernünftig fröhlich werden?
Also natürlich gibt es in diesem Buch viele Menschen und die also auf eine Weise sich selbst verfehlen. Und dann werde ich immer gefragt, woher weiß ich das denn und wer sind die denn? Und dann muss ich immer sagen, ja, das sind schon auch echte Geschichten, aber ich kann das nur verstehen, weil ich das von mir selbst kenne. Ich bin auch der Schlimmste all dieser und ich denke, das ist die Lage, die wir alle Menschen haben. Ja, wir haben also Teil an dieser Verblendung und wir haben Teil an der Erkenntnis des anderen. Und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen, seine Balance zu finden. Und ich glaube daran, dass man sich immer wieder erheben kann, weil man auch immer wieder hinfällt.
Am Ende Ihres Buchs schreiben Sie von der Notwendigkeit einer poetischen Revolution. Wie meinen Sie denn das?
Also ich glaube, dass es wirklich um einen Raum zwischen den Dingen geht. Also um die Geschichten, die wir uns über alles erzählen. Ja, also wenn wir uns erzählen, wir sind ein Mensch, der von Gott gesetzt ist, sehen wir die Welt anders, als wenn wir uns erzählen, wir sind ein Mensch, der von den Eltern gemacht wurde. Und beides sind aber nur Geschichten, ja, würde man jetzt sagen können. Und ich finde, wir erzählen uns gerade eine ganz hässliche Geschichte über uns selbst. Also eine Geschichte über Nützlichkeit und Leistungsdenken. Und eine poetische Revolution heißt, andere Geschichten zu erzählen. Geschichten von Abenteuer und Liebe und Solidarität und von Freundschaft und auch von Anstrengungen und von Eroberungen aller Art. Ja?
Welche Geschichte erzählen Sie am liebsten über sich?
Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich finde, dass wir auch in einer Zeit leben, in der zu viel über Personen geredet wird. Also diese ganze Promi-Kultur lebt ja davon, dass Leute sich permanent emotional und körperlich entblößen. Und ich bin jemand, der gerne über Sachen redet.
Zum Beispiel?
Ja, also die Sache der poetischen Revolution. Ich würde sie eben auch beschreiben als unsere Beziehung zur Natur. Ja, also was ist die Natur für uns? Die ist ja gerade nur Warenlager. Wie nennen wir das? Der böse Onkel, der nach Hause kommt und zuschlägt wegen Klimakatastrophe. Ja? Wir beuten sie gleichzeitig aus und haben Angst davor. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir eine bessere Erzählung brauchen. Ja, weil ohne so einen schönen Wald oder ein schönes Tier oder ein schönes Licht am Abend, also da wäre das ganz traurig hier.
Und zum Abschluss möchte ich Sie noch einmal bitten, einige Zeilen aus Ihrem Buch zu zitieren, aus dem Schlusskapitel.
Ja, das lese ich immer besonders gerne vor. Das ist jetzt wirklich der Schluss. In einer lebenswerten Welt leben zu wollen, heißt selbst dafür gerade zu stehen. Es heißt wach zu sein, mitfühlend zu sein und anwesend, in hellen und in dunklen Tagen. Die Zukunft geht uns etwas an. Wir sind doch keine bloßen Zuschauer. Wir sind nicht blöd. Und wir sind nicht selbstsüchtig. Und vor allem sind wir nicht machtlos.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Ariadne von Schirach. Du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst. So heißt Ihr Buch. Es ist im Tropenverlag erschienen. Das Buch hat 185 Seiten und es kostet 17,95 €. Vielen Dank.
Danke.